Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
In meiner Elberfelder Übersetzung ist dieser Abschnitt überschrieben mit Gebet der Gemeinde. Und darum geht es heute, um das Gebet der Gemeinde. Und ich möchte einsteigen mit ein paar Worten aus einem Blog von Johannes Hartl, was er geschrieben hat im letzten Jahr zwischen Ostern und Pfingsten. Wir befinden uns ja in der Apostelgeschichte. Er sagt oder er schreibt: Da fährt Jesus in den Himmel auf und gibt seinen Jüngern den Auftrag, in alle Welt hinauszugehen und das Evangelium zu verkündigen. Jesus ist auferstanden. Die Sendung ist klar. Also kann es losgehen, oder? Jesu Anweisungen sind eigenartig, zwiefältig dargestellt bei den Synoptikern. Geht hinaus in alle Welt und bleibt in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Ja, wie nun, so möchte man fragen, gehen oder bleiben? Beides, doch in einer bestimmten Reihenfolge. Die Beauftragung alleine ist noch nicht genug. Nach ihr kommt die Zeit des Wartens und Betens, die Zeit im Obergemach, im Upper Room. Einmütig verharren die Jünger in Gemeinschaft mit Maria tagelang im Gebet. Erst dann fällt der Heilige Geist auf sie und erst dann ist die Kraft da. Erst dann geschehen die Wunder, erst dann bekehren sich die Massen. Es ist ein Gedanke, der das Potenzial hat, manches von dem zu hinterfragen, das im Namen des Herrn und im Dienst seiner Kirche unternommen wird. Und wie es vonstatten geht, denn fast immer steht da am Anfang eine Idee und es folgt die Umsetzung sogleich. Ein Gedanke, ein Plan, ein Auftrag. Und sofort die Umsetzung. Aus dem Denken ins Tun stürzen, so könnte man es etwas philosophierend sagen. Uralt ist die Frage, warum die Urkirche so erfolgreich war, sich so rasant ausbreitete. Beim Blick auf heutige kirchliche Verhältnisse ist es beinahe unfassbar. Nun liegt es mir fern, sagt Johannes Hartl in ein paar Zeilen, eine komplette Diagnose des Zustandes der westlichen Christenheit zu versuchen. Wenn eine solche aber nur in Ansätzen gewagt werden soll, dann wird sie nicht an der ganz offensichtlichen Tatsache vorbeigehen können, dass die westliche Christenheit weitgehend nicht betet. Jedenfalls nicht ernsthaft. Nicht im Sinne der Apostelgeschichte. Apostel, die einen klaren Auftrag haben, aber sich zunächst auf unbestimmte Zeit einschließen, um zu beten? Wer könnte sich das heute überhaupt vorstellen? Die Verwunderung, mit der wir darauf reagieren, zeigt, wie weit wir von dem entfernt sind, was für die Urkirche völlig normal war, wenn man der Apostelgeschichte glaubt. Ist es ein Zufall, dass uns ihre missionarische Kraft heute ebenso fremd ist? Wohl kaum. Doch wer mit der Kraft Gottes nicht rechnet, der wird sie nicht erfahren. Der wird schlichtweg reduziert sein auf das, was Menschen wissen und schaffen. Die Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten führen so überdeutlich vor Augen. Die besten Ideale und die besten Absichten genügen nicht, wenn die Kraft Gottes fehlt. Und diese will erwartet, erbeten werden. Apostelgeschichte 4. Das Gebet der Gemeinde. Gebet im Sinne der Apostelgeschichte. Darüber möchte ich heute sprechen. Und ich bete jetzt Vater, dass du heute mit uns über Gebet sprichst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du einfach kommst und dass du uns überzeugst und dass du etwas aussehst in unsere Herzen heute, was da heranwächst oder was wirklich aufbricht. Ich bete, dass alles wirklich so auch fällt, was das Thema Gebet für uns, die westliche Christenheit, so zumauert. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen öffnest und ich bete einfach, dass du redest, Herr. Und dass du uns einfach in die Wahrheit hineinleitest. Und dass du ein Fundament legst, auch heute durch dein Wort, Herr, in unsere Gemeinde hinein, Herr, in unsere Kio hinein. Amen. Ich sag's mal Englisch. Commitment out of conviction. Hingabe und Ernsthaftigkeit und Einsatz und auch eine bestimmte Art von Verpflichtung, Commitment, aus Überzeugung heraus. Das Wort Conviction meint aber, ich mag das, weil es meint nicht nur Überzeugung, es meint auch eine Art von Überführung und eine tiefe Überzeugung. Die Apostel und die Gemeinde damals, sie waren engagiert im Gebet, sie haben sich für Gebet verpflichtet, weil sie davon überzeugt waren. Ja? Es war nicht irgendwie etwas, was ihnen irgendwie von außen aufgedrückt worden ist oder wir müssen jetzt halt auch beten, sondern sie waren überzeugt. Sie haben als Gemeinde ihre Überzeugung gelebt, ihre Überzeugung im Blick auf Gebet. Und damit beginnt alles. Damit beginnt alles, auch in unserem Leben, unser Leben, unsere Prioritäten, unsere Leidenschaft, unsere Einsatzbereitschaft. Das richtet sich eigentlich immer an dem aus, wovon wir überzeugt sind. Ist es nicht so? Und wir sehen das. Ich kann, wenn ich euch so anschaue, dann kann ich in eurem Leben, also vor allem bei den Personen, die ich besser kenne, ich kann sehen, wovon ihr überzeugt seid. Weil das wird immer im Leben einen Ausdruck finden. Das wird sich zeigen in der Person, in ihrem Leben, in ihrem Alltag. Ein Beispiel, Paulus hatte eine Überzeugung. Er hatte mehrere Überzeugungen, aber ich glaube, eine, die tritt ganz stark hervor. Er sagt in Römer 8, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und er wiederholt es auch nochmal im Korintherbrief, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Und diese Überzeugung hat Paulus gelebt. Jeden Tag, ja, in Verfolgung, in Mordandrohungen, in Schlägen, in Schiffbruch, in was auch immer, er hat gelitten jeden Tag. Und diese Überzeugung, sein Leben hat diese Überzeugung ausgestrahlt. Ich bin davon überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber etwas viel Größerem, was da kommt. Die ersten Christen und die Gemeinde, die waren einfach davon überzeugt, dass das Gebet zu ihrem Kerngeschäft gehört. Und es war für sie unvorstellbar, eine Gemeinde, die nicht oder nur wenig betet. Und warum waren sie davon so überzeugt? Das ist ganz einfach. Weil diese Leute mit Jesus unterwegs gewesen waren und Jesus hat über ein Thema eigentlich die ganze Zeit geredet. Nämlich bittet und es wird euch gegeben. Wir finden wirklich unzählige Verse in den Evangelien, die immer damit zu tun haben, ja? Bittet und ihr werdet empfangen. Bittet und ihr werdet empfangen. Zum Beispiel in Matthäus 21, alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Jesus hat es immer und immer wiederholt. Er hat es ihnen sozusagen eingetrichtert. Bitten und empfangen. Bitten und empfangen. Bitten und empfangen. Und als Jesus sagte, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Da war ihnen sofort klar, jetzt beten wir, bis wir empfangen. Und das haben sie dann auch gemacht im Upper Room. 50 Tage. Sie waren so überzeugt, dass Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 7, was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Ihr habt nichts, was ihr nicht empfangen hättet. Und Jakobus sagt, ganz simpel, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und es gab noch etwas, was diesen Aposteln, was dieser Gemeinde, was diesen Christen zutiefst klar war. Wir brauchen diese Kraft. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Jetzt geht hin in alle Welt. Nicht nur Jerusalem, auch Samaria, auch Judäa, die Enden der Erde. Ihr sollt meine Zeugen sein. In einer Jesusfeindlichen Umgebung. Und sie wussten, wir brauchen diese Kraft. Wir brauchen diese überwältigend große, übernatürliche Kraftwirkung an uns kleinen Hanseln, damit dieser Auftrag auszuführen ist. Wir brauchen diese Kraftwirkung an uns, um die kraftvollen, furchtlosen Missionare zu sein, die jetzt bis an die Enden der Erde gehen. Sie waren davon überzeugt, dass sie Bettler sind. Monika Flach sagt es immer wieder, wir sind Bettler. Nicht auf eine negative Art und Weise, aber wir sind Bettler. Wir haben nur, was wir von Gott empfangen haben. Ja, das Fleisch ist zu nichts Nütze. Sie wussten, dass sie Bettler sind. Bettler vor einem Gott, der gerne gibt und dessen Kraft für alles ausreicht. Sie waren überzeugt, dass wenn sie gehen und bitten, dass sie empfangen werden. Und dann hatten sie noch eine Überzeugung, nämlich die Überzeugung, wir sind ein Leib. Wir sind eine Gemeinschaft. Jesus hatte nämlich noch etwas gesagt, Matthäus 18. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und aus dieser Überzeugung heraus kam ein ausdauerndes, einmütiges Gebet in der Gemeinde als Kerngeschäft, als kraftvolle Gewohnheit. Ich greife das nochmal auf, Alex hat es auch in einer Predigt gesagt. Wie wertvoll sind kraftvolle Gewohnheiten? Aus dieser Überzeugung heraus haben sie diese Säule des Gebets wirklich als eine starke Säule gebaut in der Gemeinde. Die Urgemeinde war davon überzeugt, dass es diese vier tragenden Säulen sind, auf der die Gemeinde steht. Ja, die Lehre der Apostel, nicht irgendeine Lehre, sondern die Lehre der Apostel und die Gemeinschaft und das Brotbrechen und das Gebet. Darum heißt es in Apostelgeschichte 2, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Da fand eine Formierung statt, ja, und eine sehr starke Fokussierung. Ich finde es auch immer wieder interessant, das waren nicht unzählige Programmpunkte, ja, auf die sie sich irgendwie fokussiert haben, sondern es waren 4. Aber darauf war der ganze Fokus gerichtet, weil ihnen klar war, das sind die tragenden Säulen. Heidi hat am letzten Teamabend im Gebet diesen Eindruck gehabt von diesem Vogelschwarm. Ja, ein Vogelschwarm, und dass wir in einer Phase wirklich sind der Formierung. Und diese Vogelschwärme, die fliegen ja dann erstaunlicherweise in diesem V-Shape, V-Formationen oder auch unzählige Stare in riesigen Wolken. Das Interessante ist, ich habe noch mal jetzt ein bisschen gelesen, weil ich das wirklich interessant finde, die haben keinen Leitvogel, ja? Aber sie fliegen alle im selben Takt. Und sie machen das, indem sie sich immer an den 6 Vögeln, die um sie herum sind, orientieren. Ja? Und dann fliegen sie im selben Takt. Und das, genau das hat die Urgemeinde gemacht. Diese 4, ich sag mal, diese 4 Bereiche haben sozusagen den Takt des Gemeindealltags vorgegeben. Ja? Die haben den Fokus vorgegeben, und dann heißt es hier, sie beharrten da drin. Und ich mag das, im Englischen steht, they were continually devoting themselves zur Lehre, zur Gemeinschaft, zum Brotbrechen, zum Gebet. Sie haben sich beständig an diese Bereiche, ich sage jetzt mal Bereiche, hingegeben. Aus Überzeugung und mit einer Ernsthaftigkeit. Und es waren eben nicht nur Petrus und Johannes und vielleicht noch Jakobus, die das gemacht haben, sondern alle. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Sie haben sich entschlossen, dass sie diese 4 Säulen bauen, als ein tragendes Fundament, gemeinsam. Und die Gemeinde hatte dann auch keine Schieflage. Wisst ihr, wenn wir 4 Säulen haben, ja, und da steht, da wird etwas drauf gegründet. Wenn eine Säule irgendwie nur irgendwie 50 Zentimeter hoch ist und die andere ist irgendwie 3 Meter hoch, dann haben wir Schieflage. Darauf kann man nichts tragend aufbauen. Sie haben alles dran gesetzt, diese 4 Säulen stark zu bauen. Und darum ist mir das heute Morgen so wichtig. Wir sind eine Gemeindegründungsbewegung. Das heißt, wir legen Fundamente, wenn wir groß träumen, für kommende Gemeinden, die aus dieser Gemeinde hervorgehen werden. Und das heißt aber auch, wie stark wir die Säulen bauen, mit denen das Fundament gelegt wird. Das wird auch das Fundament zukünftiger Gemeinden sein. 4 Säulen. Und eine Säule davon war das Gebet. Was haben sie gemacht? Die Apostel. Apostelgeschichte 3, wir waren da ja schon. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die 9., zusammen hinauf in den Tempel. Ganz simpel und ganz einfach. Sie haben eine Gebetsstunde eingerichtet. Zwar nachmittags um 15 Uhr. Täglich, verbindlich. Kraftvolle Gewohnheit. Sie haben das Gebet nicht dem Zufall überlassen, sondern sie haben dafür Ort und Zeit festgesetzt. Wisst ihr, was nicht in Zeit und Raum stattfindet? Das findet nicht statt. Und Gebet in der Gemeinde braucht, auch Gebet in unserem persönlichen Leben, braucht einen konkreten Raum und eine konkrete Zeit, damit es konkret stattfindet. Die Gemeinde hat Raum und Zeit festgelegt, und zwar haben sie Raum und Zeit in ihrem Alltag festgelegt für das Gebet. Und es brauchte nicht nur diese Festlegung, ja, sondern dann brauchte es jeden Einzelnen in der Gemeinde, der sich beständig aufgemacht hat zur 9. Stunde, damals war es zum Tempel, um dort gemeinsam zu beten. Es brauchte jeden Einzelnen, der in seinem Alltag dafür Raum und Zeit gemacht hat und das investiert hat. Ganz einfach. Und sie haben entschieden, wofür sie sich Zeit nehmen, wofür sie Zeit haben, wofür sie ihre Zeit nutzen. Aus der Überzeugung heraus, sie wussten, wenn wir Zeit in das Gebet, in unser Gebetsleben als Gemeinde säen, dann werden wir ernten. Apostelgeschichte 4, ja, ich habe es euch ja gerade vorgelesen, da wird gebetet, die Erde bebt, ja, der Heilige Geist kommt. Manche sagen ja, das sei irgendwie ein zweites Pfingsten gewesen. Apostelgeschichte 4 war ein Event, ja, man kann es nicht anders nennen. Die Erde bebte und Kraft wurde freigesetzt, Freimütigkeit wurde freigesetzt. Aber ich sage euch jetzt etwas. Dieses Gebet hätte gar nicht stattgefunden und es wären auch nicht alle da gewesen, ja, wenn die Gemeinde nicht diese kraftvolle Gewohnheit ihrer Gebetsstunde eingerichtet hätte und eingehalten hätte. Gebetsstunde, ich nenne es wirklich mal provozierend einfach so. Weil ich kann mir ungefähr vorstellen, was das Wort Gebetsstunde so bei Einzelnen auslöst. Ja, ich möchte mal ein paar Aspekte sagen zum Thema Gebetsstunde. Ich glaube, Gebetsstunden entsprechen nicht unserem Zeitgeist, weil wir sehr stark, auch in unserer Gesellschaft, wir sind sehr stark eventorientiert geworden und sind eventorientiert. Und wir wollen schnelle sichtbare Effekte mit möglichst wenig Aufwand, wenig Zeitinvestition, wenig Energieinvestition. Warten fällt uns schwer und Verbindlichkeit fällt uns auch schwer. Ich möchte was aus meinem eigenen Leben sagen. Ich habe... Ihr wisst ja wo. Ja, ich war im Ausland und am 1. Oktober 1996 war mein Einstieg in unsere Arbeit, die sich ja hier im zweiten Stockwerk befindet. Und damals war ich dann gleich direkt vor Ort, ja, im fernen Lande. Und ich sage euch, seit dem ersten Tag, ja, ich glaube mal wahrscheinlich seit dem 3. Oktober 1996, das sind jetzt 27 Jahre, komme ich in den Genuss einer täglichen, verbindlichen Gebetsstunde. Seit 27 Jahren. Und es hat mit dem ersten Tag in unserer Arbeit begonnen. Weil das bei uns so ist, ja, in unserer Arbeit. Jeden Tag haben wir einfach eine Stunde Gebet in unserem Team. Egal wo wir sind, egal wie voll der Tag ist, egal was noch alles an diesem Tag stattfindet, wir haben einfach eine Stunde Gebet. Und es war damals, und das hat, also das war nicht jeden Tag ein Event, ganz im Gegenteil, ja. Manchmal hat diese Stunde abends von 22 bis 23 Uhr stattgefunden. Weil wir hatten Dutzende von Säuglingen, neugeborene Säuglinge. Wir waren ein Team, wir hatten 12 Stunden Tagschicht und das andere hatten 12 Stunden Nachtschicht. Und dann haben wir uns eine Stunde in unserem Haus getroffen, sozusagen zum Übergang. Und dann haben wir zusammen gebetet. Und dann ging es weiter. Und das war nicht immer lustig, das war manchmal extrem mühsam. Und manchmal hätte ich diese Gebetsstunde auf den Mond kicken können, ja? weil ich gedacht habe, ich möchte jetzt mal gerne schlafen oder ich möchte jetzt mal, weiß ich nicht, was machen, aber nicht beten. Aber es war einfach so. Und ich bin froh. Ich bin so froh, dass das war einfach auch eine Verpflichtung. Es war einfach so, ja. Es war von Anfang an so gesetzt und es war für keinen von uns kam irgendwie die Frage auf, ja, nehme ich da jetzt teil oder nehme ich da jetzt nicht teil? Und es ist bis heute so in unserem Büro unten. Eine Stunde Gebet am Tag, gemeinsam. Und wisst ihr, ja, ich denke, und ich, so stehe ich auch heute hier, ich habe eine Berufung für Gebet. Und ich habe ja nicht vielleicht, ich glaube, ich habe wirklich eine Salbung, als Fürbitter unterwegs zu sein. Aber was mich viel mehr als diese Salbung, ja, zum Fan von Gebetsstunden macht, das ist meine Überzeugung. Das ist diese tiefe Überzeugung, dass es ohne Gebet nicht geht. Dass Gebet wirklich existenziell ist und dass das Gebet, unser Gebet auch darüber entscheidet, wer wir als Gemeinde sind und was Gott durch uns tun kann. Da ist noch ein anderer Aspekt im Blick auf Gebetsstunde. Gott sagt ja, ach ja, ich bin der Hörer des Gebets. Ich möchte euch mal mitnehmen, da war diese Gebetsstunde, ja, in der Urgemeinde, nachmittags um 15 Uhr im Tempel. Und weil sie jeden Tag stattfand, fand sie auch an diesem Tag statt. An diesem Tag, als Apostelgeschichte 10, Vers 3, gegen 3 Uhr nachmittags Cornelius eine Vision hatte. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Und damit schlägt Gott ein neues Kapitel auf. Ja? Es beginnt in genau dem Moment, als die Gemeinde betet, hat Cornelius eine Vision und Cornelius wird die erste Frucht aus den Nationen, der durch Petrus das Evangelium hört und mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Kann Zufall sein, ja, nachmittags um 15 Uhr, aber vielleicht hat auch die Gemeinde an diesem Nachmittag um 15 Uhr gebetet, ja, dass sich eine Tür öffnet und das Evangelium zu den Nationen kommt. Gott ist der Hörer des Gebets. Und da ist diese nächtliche Gebetsversammlung der Gemeinde, als Petrus im Gefängnis ist. Und viele waren da. Und sie beten, ja. Und während sie beten, tun sich dort im Gefängnis krasse Dinge, von denen sie aber noch nichts wissen, während sie da sitzen und beten. Wer aber offensichtlich ganz genau weiß, wo ein Ort des Gebets der Gemeinde ist, das ist Petrus. Er geht nämlich, nachdem ihn der Engel, der ihn da aus dem Gefängnis herausgebracht hat, verlassen hat, er geht nicht nach Hause. Er geht sehr zielstrebig zum Haus der Maria. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten, mitten in der Nacht. Petrus erwartete, dass er die Gemeinde dort antrifft. So, und dann steht die Gebetserhörung vor der Tür und die Gemeinde braucht erstmal ziemlich lange, bis sie kapiert, dass sie soeben empfangen hat, ja, warum sie gebetet hat. Und noch ein anderer Aspekt von Gebetsstunde, Apostelgeschichte 13. Gebet im Sinne der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 13. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Die erste Missionsreise. Wieder ein neues Kapitel in der Weltgeschichte, die Gott schreibt. Und wieder wirkt Gott in und aufgrund einer ganz normalen Gebetsstunde. Gott konnte etwas initiieren, weil die Gemeinde sein Angesicht gesucht hat. Ja? Weil die Gemeinde gebetet hat, weil sie in Gemeinschaft mit ihm gekommen ist, weil sie gehört hat, weil da ein Raum war, wo Gott hineinreden konnte, wo Gott hineinwirken konnte. Sie haben das Gebet zu ihrem Kerngeschäft erklärt. Und es wurde eine kraftvolle Gewohnheit daraus. Und wie Alex gesagt hat, und dann geschieht das Besondere in der Gewohnheit. Gott kommt. Ich habe da, wo ich war, in Asien, ganz viele Jahre war ich Teil, oder ich bin immer noch Teil dieser Gemeinde, aber jetzt gerade eben nicht mehr vor Ort. Und ich habe ganz viele Jahre dort in unserer Gemeinde gesehen und erlebt, was es bedeutet, wenn eine Gemeinde diese Säule des Gebets baut und da drin steht, weil diese Überzeugung in ihrem Herzen brennt. Jetzt erst am Ende des letzten Jahres hat unsere Gemeinde da 40 Tage gefastet und gebetet. Ich glaube nicht, dass alle jetzt da rund um die Uhr 40 Tage gefastet haben, aber sie waren dabei, so wie sie konnten. Und sie haben gebetet jeden Tag von 10 bis 13 Uhr. Und wer konnte, war da. Sie haben auch für uns gebetet übrigens, für unsere Kio. Und wenn wir sowas hören, dann klingt das doch für uns total utopisch. Ja, das klingt so, wie wenn ich, der ich vielleicht in Hessen auf den Brocken gestiegen bin, jetzt denke, ich werde den Mount Everest besteigen. Es klingt für uns eigentlich total utopisch, sowas. Ja, 40 Tage Fasten, jeden Tag 3 Stunden Gebet und dann kommt auch noch die Gemeinde dazu irgendwie zusammen. Vielleicht klingt es für uns auch gesetzlich. Ja, so viel Verpflichtung und so viel Muss. Vielleicht klingt es wild. Francis Chan hat ein Buch geschrieben, Letters to the Church, und das gibt es auch auf Deutsch, Briefe an die Kirche. Und als ich das gelesen habe, da ist irgendwas in mir, das hat so wie so eine Seite ins Schwingen gebracht, weil er bringt da den Vergleich der Gemeinden in der westlichen Welt, dass sie eigentlich wie wilde Tiere sind, aber sie sitzen in einem bequemen Zoo. Und das Gehege sieht aus wie die Wildnis, aber sie sind so, jeden Tag kommt die Fütterung und jeden Tag, also und sie, dann sind sie so geziemt worden, ja, sie sind zahm, sie sind satt und sie sind für die Wildnis nicht mehr geeignet. Aber trotzdem ist doch diese Anlage immer noch da, ja, und vielleicht kommt manchmal auch die Sehnsucht auf, ja, in dieser Freiheit zu sein, wild zu sein. Ich bin sehr dankbar, dass ich viele Jahre in einer Gemeinde gelebt habe, wo vieles wild war. Ja? Vieles sehr radikal war oder ist, noch immer ist, weil ich gesehen habe, was es heißt, als Gemeinde in der Wildnis zu leben. Ja? Ein bisschen so wie hier in der Apostelgeschichte. Und das hat irgendwie etwas in mein Herz gesät und das löst so eine große Sehnsucht aus. Auch hier, wenn ich uns so sehe als Gemeinde, das löst eine große Sehnsucht danach aus, wieder wild zu sein. Und nicht alles sozusagen einschränken zu lassen, von dem, wie es halt hier in unserer westlichen Christenheit so läuft, weil... sondern einfach wieder, auch wilde Dinge zu tun, auch wilde geistliche Dinge zu tun. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, okay, wieder so eine Predigt über Gebet. Und Gebet ist einfach irgendwie, wie ja auch Johannes Hartl festgestellt hat, irgendwie ein zwiespältiges Thema. Aber dann hatte ich wie so ein Wort von Gott in Jeremia 4, Vers 3. Da steht, so spricht der Herr zu den Männern von Juda und Jerusalem, pflügt euch Neuland, brecht einen Neubruch für euch und sät nicht unter Dornen. Sät nicht unter Dornen, pflügt euch Neuland. In Matthäus 13 steht, was es bedeutet, unter Dornen zu säen. Ja, wenn das Wort unter Dornen fällt, dann wird es von den Dornen erstickt und die Dornen in diesem Gleichnis von Jesus sind materielle Dinge und Geld und die Angelegenheiten des Lebens. Die Angelegenheiten des täglichen Lebens. Unsere Verantwortungen, unsere Beziehungen, unser Beruf, alles, was unser tägliches Leben ausmacht. Und wenn wir unter Dornen sehen, das hatte für mich irgendwie so dieses Jahr, dann lassen wir von vornherein das, was sein könnte, ersticken. Von dem, was wir denken, was sowieso nicht geht. Ja? Aber Gott sagt, pflügt euch Neuland. Brecht einen Neubruch für euch. Seid doch mal wild. Träumt doch mal. Träumt doch mal, was wäre das, wenn wir eine Kirche im Upper Room sind, die nicht so wie der Rest der christlichen, der westlichen Christenheit nicht oder nur wenig betet, sondern wenn das Gebet bei uns eine starke Säule ist, bei uns und allen zukünftigen Gemeinden, die aus dieser Gemeinde hervorgehen werden. Ich möchte uns heute ermutigen, wie, ich weiß auch nicht wie, ich bete darum, dass wir im Blick auf Gebet wirklich einen Neubruch für uns brechen als Kio. Apostelgeschichte 4 reiht sich jetzt sozusagen ein in das, was ich jetzt gesagt habe. Apostelgeschichte 4, dieses Gebetsevent, ist eine Folge eines kraftvollen, gemeinsam gewollten, gelebten Gewohnheit des gemeinsamen Gebets. Und Gebet ist, was Luther sagt, ja, Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Die Gemeinde und die Apostel erleben die ersten Wehen der Verfolgung. Jesus hatte sie vorgewarnt und der Widerstand lässt auch nicht lange auf sich warten. Nachdem sich innerhalb kürzester Zeit 5000 Männer plus ihre Familien bekehrt hatten, das Warten auf die Kraft des Heiligen Geistes, 50 Tage im Upper Room, hatte sich gelohnt. Und Jesus hat seine Verheißung erfüllt. Diese Apostel waren nach Pfingsten eigentlich wandelnde Dynamitstangen. Sie waren voller übernatürlicher Kraft und Freimütigkeit und Weisheit und Liebe. Leben im Geist. Sie lebten im Geist. Und das waren nicht sie, die das produziert haben, sondern Gott hat es in sie reingegossen, wie in ein Gefäß. Und ich glaube, dass ihnen das auch bewusst war, dass sie das, was sie waren, nicht mehr aus sich selbst heraus waren. Vielleicht haben sie sich selber teilweise gar nicht mehr richtig wiedererkannt. Und dann kommt unser Text. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren, ich lese jetzt mal aus der Elberfelder Übersetzung, und verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammeln sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie haben die erste Feuerprobe bestanden und sofort gehen Petrus und Johannes zu den Iren, zu ihren eigenen Kompagnons, zu ihren Mitstreitern, ja, zu der Gemeinde, zu den Brüdern und Schwestern. Wenn wir die Briefe im Neuen Testament lesen, dann sehen wir eine verbindliche, sich innig liebende und tief miteinander verbundene Lebens-, Glaubens- und Kampfgemeinschaft für das Evangelium. Und darum, aus der Haft entlassen, da gehören wir hin. Ja, sie gingen zu den Iren. Ich mag das. Kürzlich hatte in unserem Team, unten hatten wir Gebetstag, jetzt am Anfang des Jahres, und jemand in unserem Team hatte dieses Wort Mobilmachung. Wir haben einen Auftrag und wir haben eine Bestimmung, aber wir haben auch Widerstand. Und es braucht eine Mobilmachung. Das ist ja ein Wort aus dem Kampf oder aus dem militärischen Bereich. Paulus sagt im 2. Timotheusbrief, niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Sie haben gemerkt, jetzt geht der Kampf los. Ja, da kommt Widerstand. Und was ist ihre Reaktion? Gebet. Ich möchte etwas vorlesen von John Piper, ein Theologe. Also in Englisch ist es richtig griffig, darum lese ich es jetzt einmal in Englisch vor. Und dann sage ich aber euch noch die deutsche Übersetzung. John Piper sagt, don't forget that you are in a war. We cannot know what prayer is for until we know that life is war. Prayer is primarily a wartime walkie-talkie for the mission of the church as it advances against the powers of darkness and unbelief. It is not surprising that prayer malfunctions when we try to make it a domestic intercom to call upstairs for more comfort in the den. God has given us prayer as a wartime walkie-talkie so that we can call headquarters for everything we need as the kingdom of God advances in the world. Prayer gives us the significance of frontline forces and gives God the glory of a limitless provider. The one who gives the power gets the glory. Thus, prayer safeguards the supremacy of God in missions while linking us with endless grace for every need. Vergesst nicht, dass ihr euch in einem Kampf befindet. Wir können die Bedeutung des Gebets nicht verstehen, solange uns nicht klar ist, dass unser Leben Schauplatz eines Kampfes ist. Das Gebet ist in der ersten Linie ein Funkgerät für den Kriegszustand, das die Kirche für ihre Mission gegen die Mächte der Finsternis und des Unglaubens in Gebrauch hat. Es ist nicht verwunderlich, dass das Gebet mangelhaft ist, wenn wir versuchen, es zu einer häuslichen Gegensprechanlage zu machen, um nach oben zu rufen, um etwas mehr Komfort in unsere Wohnung zu bekommen. Gott hat uns das Gebet als ein Walkie-Talkie für den Krieg gegeben, damit wir das Hauptquartier anfunken und um alles bitten können, was wir brauchen, während sich das Reich Gottes in der Welt bahnbricht. Das Gebet gibt uns die Bedeutung von Streitkräften an vorderster Front und gibt Gott die Herrlichkeit eines grenzenlosen Versorgers. Derjenige, der die Kraft gibt, bekommt den Ruhm. So sichert das Gebet die Vormachtstellung Gottes in der Mission der Kirche und verbindet uns mit unendlicher Gnade für jedes Bedürfnis. Und genau das passiert hier. Die Gemeinde ist sofort im Gebet, ja, Funkgerät an. Und zwar einmütig und nicht zögerlich. Und nicht nur ein paar von ihnen, sondern gemeinsam. Und ihre Reaktion auf das, was da gerade passiert ist, ist eben nicht Diskussion, ja, was machen wir denn jetzt? Es sind auch nicht Worte des Trostes und der Ermutigung erstmal, streichel, streichel, für Johannes und Petrus, sondern sofort, sie kontaktieren das Hauptquartier, ja, Headquarters. Ihr Gebet beginnt mit einem starken Lobpreis, aber auch mit einer Anerkennung der absoluten Herrschaft Gottes. Nicht nur über Himmel und Erde. Sie sagen ja, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Sondern auch über sich selbst. Die Herrschaft ihres Gottes über ihr Leben. Sie sagen nicht, Vater, der du bist im Himmel, sondern sie sagen, Herrscher, du. Und dann, während sie beten, bezeichnen sie sich selbst als Sklaven, als Knechte. Wir, deine Knechte. Bondservants steht da in Englisch. Das ist ein, ja, wir sind Kinder des Vaters, aber wir sind auch Mitstreiter unseres Herrn, ja, in einer Mission, in einem Auftrag. Und während sie beten, und ich finde das so cool, also da müsste man dann nochmal extra drüber predigen, während sie beten, kommt der Heilige Geist und gibt ihnen eine Offenbarung aus dem Wort Gottes, ja, aus ihrer damaligen Bibel, aus den Psalmen. Sie erkennen nämlich plötzlich, dass dieser prophetische Psalm von David, Psalm 2, sich vor ihren Augen erfüllt. Ja, das Volk und die Könige stehen auf gegen Jesus, gegen den Gesalbten Gottes. Und Verfolgung beginnt. Und dadurch nur sind sie in der Lage, das, was passiert und wo sie ja zentral drinstehen, das plötzlich richtig einordnen zu können. Sie sehen, wo in der Geschichte Gottes sie sich befinden. Und dann können sie auch darauf reagieren. Der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und jetzt genau das passiert. In dieser Stadt versammeln sie sich in Wahrheit gegen deinen Gesalbten Jesus. Und dann alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen soll. Es wird eng, es wird heiß. Wir befinden uns im Widerstand, wir befinden uns in einem Kriegszustand, ja, die damalige Gemeinde. Und plötzlich sehen sie, genau das ist Gottes Absicht. Und darum geht es jetzt auch nicht darum, den Druck und die Bedrängnisse wegzubeten, sondern es geht um geistliche Mobilmachung. Um Ausrüstung. Und jetzt kommt das Bitten. Gib uns. Sie wissen, wenn wir bitten, wir werden empfangen. Gib uns Freimütigkeit. Nicht schütze uns, sondern jetzt gib uns. Gib uns diese Kraft, wir brauchen. Wir brauchen diese Kraft, sonst werden wir nicht bestehen. Gib uns Freimütigkeit. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier auch sehen, dass die Apostel und die Gemeinde für vieles nicht gebetet haben in dieser Situation, sondern sie waren total fokussiert. Sie haben nur um zwei Dinge gebetet. Freimütigkeit, das Evangelium zu predigen, komme was wolle, und um das Geschehen von Zeichen und Wundern zur Bestätigung des Evangeliums. Merken wir was? Ihr Fokus ist das Kommen des Reiches Gottes, die Ausbreitung des Reiches Gottes. Dafür braucht es die Verkündigung des Evangeliums unter allen Umständen, und dazu braucht es diese sichtbare Bestätigung der Kraft in dem Namen Jesus durch Zeichen und Wunder. Als die Jünger Jesus gebeten haben, Herr, lehre uns beten, da hat er ihnen das Vaterunser gelehrt, und im Zentrum dieses Gebets, das haben sie gelernt, das Zentrum des Gebets ist, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und das war auch jetzt das Zentrum ihres Gebets. Als unser Senior Pastor im Gefängnis war und unsere Mädchen im Hausarrest, da haben wir haben viel dafür gebetet. Und viele haben auch mit uns dafür gebetet, dass das doch schnell zum Ende kommt, ja? Diese fast nicht zu ertragende Situation. Aber es ging nicht schnell zum Ende. Weil Gott, das Maximale für die Ausbreitung seines Reiches aus dieser Situation machen wollte. Das ist der Grund. Wir warten immer noch in diesem ganzen Prozess, der da läuft, auf dieses endgültige Urteil. Ja, für unseren Pastor, dass er endgültig freigesprochen wird. Das läuft immer noch. Und kürzlich war wieder mal so eine Verhandlung und wir haben dafür gebetet. Und plötzlich hat Heidi so gebetet. Und das ist richtig in mein Herz reingegangen, weil das trifft den Punkt. Sie hat so gebetet, was auch immer es bedeutet, aber wir wollen, dass dein Reich, Jesus, maximal kommen kann. Das trifft den Punkt. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Apostelgeschichte 12. In einem Kapitel finden wir einen Jakobus, der getötet wird, einen Petrus, der auf wundersame Weise aus dem Gefängnis herausgeführt und vor dem Tod bewahrt wird, und eine betende Gemeinde, die für 100% für beide Männer auf gleiche Weise gebetet hat. Und der eine stirbt und der andere wird befreit. Warum? Ich glaube, weil sie in beiden Situationen gebetet haben, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Gott hat entschieden, auf welche Weise sein Reich maximal kommen kann. Und das ist genau der Punkt. Und weil sie so gebetet haben, trachtend nach dem Reich Gottes und nicht nach den eigenen Befindlichkeiten, darum empfingen sie. Sie empfingen sofort. Und dann wurde aus dieser Gebetsstunde ein richtiges Event. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das war die Folge dieser Gebetsstunde. Das war aber nicht nur die Folge dieser Gebetsstunde, das war die Folge einer Gemeinde, die auf Gebet baut. Die Städte, wo sie versammelt waren, bebte und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Alle, sage ich jetzt einfach mal so, die an dieser Stätte waren. Alle, die damals betend im Upper Room waren, haben das Pfingsten erlebt, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir als Gemeinde, und das sage ich jetzt auch als Beter, wir als Gemeinde dürfen das Gebet nicht delegieren. Nicht an die besonderen Beter und auch nicht an ein Gebetshaus. Und darum, ich bin so froh, ich finde es so cool immer noch, dass wir hier oben im Upper Room haben wir das Gebetshaus, haben wir die Gemeinde, haben wir Mission, weil wir dürfen nicht delegieren. Wir sind die Gemeinde. Und die Gemeinde ist Mission und die Gemeinde ist die Gemeinde, die betet. Wir dürfen das Gebet nicht irgendwo hinschieben, ja, weil sonst haben wir keine Kraft. Und ich glaube, dass auch wir dürfen auch, ich sehne mich danach, dass wir auch innerhalb unserer Gemeinde das Gebet eben nicht delegieren. Und bitte wartet nicht darauf, also es gibt ja diese eine Stelle, ja, geh aus dem Geist des Gebets. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas damit zu tun hat, zu warten, bis irgendein Geist, ich sage es mal so, das Gebet irgendwie über uns ausgegossen wird und wir über Nacht die Beter wären. Nein. Sondern wir leben, was unsere Überzeugung ist. Und wir können nur bitten, den Heiligen Geist, der Überzeuger ist in unserem Leben, in unserem Herzen, uns zu überzeugen, von den Prinzipien einfach des Reiches Gottes. Und es hat auch was damit zu tun, mit diesen kraftvollen Gewohnheiten. Was Gideon auch kürzlich gesagt hat, einfach treu an den Dingen festzuhalten, von denen wir wissen, dass Gott darauf reagiert. Ja? Auch wenn es kein Event ist. Ich sehne mich danach und ich bete dafür, dass wir hier, unsere Kirche im Upper Room, eine betende Gemeinde ist, wird. Im Sinne der Apostelgeschichte. die betend Kraft empfängt, die in der Wildnis agiert und durch die das Reich Gottes maximal kommen kann. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns das Gebet gegeben hast. Ich danke dir, dass wir beten dürfen, Vater unser im Himmel. Ich danke dir, dass wir beten dürfen, Herr, dass dein Reich kommt. Dass wir beten dürfen, Herr, gib uns. Dass wir beten dürfen, Herr, dass dein Wille geschieht. Dass wir erkennen können, Herr, was dein Wille überhaupt ist, Herr. Dass wir erkennen können, was die Größe deiner Kraft ist, die in uns und durch uns am Werk ist. Dass wir erkennen können, Jesus, dich, unseren Herrn, dass wir erkennen können, was die Zeit ist, in die du uns gestellt hast, Herr. Auch uns als Kio, was unsere Mission ist, was unser Auftrag ist, was unsere Bestimmung ist, Herr. Herr, und wir stehen vor dir, auch mit in dieser Gemeindegründungsphase, Herr, als Team. Wir stehen vor dir und Herr, wir wollen einfach, oder wir öffnen einfach unser Herz und wir bitten dich, Herr, wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass du einen Weg bahnst, Herr, in unseren Herzen, dass du kommst wirklich mit Überzeugung, Herr, dass du uns überzeugst im Blick auf das Gebet, im Blick auf die Kraft des Gebets, im Blick auf die Wirksamkeit des Gebets, im Blick auf dich, den Hörer des Gebets. Herr, wir beten, dass du kommst und dass du uns auch diesen Mut gibst, diese Kühnheit gibst, wirklich einen Neubruch zu brechen, ein Neuland zu pflügen. Herr, im Blick auf Gebet und nicht unter Dornen zu sehen und das gleich irgendwie im Keim ersticken zu lassen von den vielen Wenns und Abers. Herr, wir stehen wirklich so auch auf gegen die vielen Wenns und Abers, Herr, und wir sagen, wir wollen, Herr, wir wollen wirklich, dass du die Fundamente legen kannst, Herr, in unserer Gemeinde. Herr, wir wollen wirklich eine Gemeinde sein, die sich fokussiert auf das, was dir wichtig ist, auf das, was wirklich existenziell ist, Herr, auf das, was du für uns hast und was du durch uns tun möchtest, Herr. Und so bete ich jetzt ganz konkret, Herr, dass du uns wirklich hilfst, auch in den kommenden Tagen und Wochen, Herr, in dieser Phase der Formierung, Herr, wirklich diese Säule des Gebets in unserer Gemeinde zu bauen, Herr, ungeachtet dessen, was vielleicht in der westlichen Christenheit der Standard ist. Herr, setze du den Standard, Herr, und ich bete so, dass du uns auch diese Gnade gibst, Herr, dass wir mitgehen können. Herr, dass wir mit unserem Herzen mitgehen können. Herr, dass wir mit Freude mitgehen können. Herr, dass wir mit Erwartung da mitgehen können, Herr. Und uns darauf einlassen können, Herr. Und Herr, so danke ich dir. Ich danke dir, dass du der Hörer des Gebets bist. Herr, ich danke dir, dass du uns ausrüstest. Und ich danke dir, Herr, dass du uns weiterführst. Jesus, weil du deine Gemeinde baust. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.